Wenn über die Flucht über das Mittelmeer berichtet wird, dominieren oft Zahlen und politische Schlagworte. Sie waren mehrfach als Menschenrechtsbeobachterin auf der Humanity 1 im Einsatz. Welche Geschichten von Frauen gehen in der öffentlichen Debatte über Flucht Ihrer Meinung nach besonders häufig verloren?
Ja, allgemein kann man auf jeden Fall sagen, dass insgesamt die Erfahrungen von Frauen in öffentlichen Debatten sozusagen gar keinen Platz finden. Es geht meistens entweder um Zahlen oder um junge Männer, über die gesprochen wird. Und es gibt viele Geschichten, man kann über alleinreisende Mädchen sprechen, über die sexualisierte Gewalt, die sie auf der Flucht erfahren, aber auch über ihre Stärke und Resilienz. Und was mich immer viel beschäftigt, sind Mütter auf der Flucht, die ihre Kinder zurücklassen müssen in Libyen. Darüber sprechen wir immer wieder, wo nicht alle Familienmitglieder gemeinsam die Flucht bestreiten können, sondern ein, zwei Familienmitglieder die Überfahrt wagen und die anderen noch verharren müssen, bis das Geld zusammengefunden werden kann. Über Mütter, die mit Babys fliehen, die vielleicht auch nur wenige Monate alt sind. Oder auch immer wieder haben wir Mütter an Bord, die gerade erst Kinder zur Welt gebracht haben und vor wenigen Tagen eben mit diesen Babys die Flucht bestritten haben. Und das ist irgendwas, was ganz, ganz unvorstellbar für mich ist und was in der Öffentlichkeit im Narrativ nicht vorkommt, sondern wo eher ein Vorwurf gemacht wird, oft an Mütter, dass sie die Kinder in Lebensgefahr begeben und wo gar nicht gesehen wird, aus welcher Not heraus das entsteht.
Frauen und Mädchen tragen auf der Fluchtroute über das Mittelmeer ja ein besonders hohes Risiko. Welche konkreten Belastungen oder Gefahren begegnen gerade Frauen und Mädchen nach Ihren Beobachtungen?
Allgemein kann man sagen, dass Frauen und Mädchen besonders vulnerabel auf der Flucht sind und überproportional den Gefahren ausgesetzt sind, denen Menschen auf der Flucht insgesamt ausgesetzt sind. Das heißt, wir beobachten insbesondere Ausbeutung, Menschenhandel, Zwangsarbeit, Misshandlungen verschiedener Art und sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt. Also insbesondere in den Lagern, in denen sie in Libyen oft auf die Überfahrt nach Europa warten, hören wir immer wieder von Vergewaltigungen, von Folter, von Zwangsarbeit. Und da setzen wir auch an und versuchen eben diese geschlechtsspezifischen Aspekte und Herausforderungen, die Frauen und Mädchen auf der Flucht ausgesetzt sind, aufzugreifen, indem wir beispielsweise eine Hebamme an Bord haben, die sich ganz explizit Frauen und Kindern widmen kann, indem wir einen Schutzraum für Frauen und Kinder haben, wo sie einen Rückzugsort haben und immer auf der bemüht sind, den Herausforderungen zu begegnen.
Nehmen Sie uns doch mal mit, bitte auf die Humanity 1, auf der Sie ja als Menschenrechtsbeobachterin aktiv waren. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben, was in Ihnen vorgegangen ist, wenn über Funk plötzlich die Worte fallen, get ready to rescue, und alle wissen, jetzt geht es darum, Menschen aus dem Meer zu retten?
Es ist auf jeden Fall immer ein ganz besonderer Moment, der gefüllt ist mit ganz vielen Emotionen. Also es ist auf jeden Fall viel Anspannung dabei und auch eine gewisse Nervosität. Und man ist einfach von Adrenalin erfüllt, weil man weiß, es ist jetzt kein Training mehr, keine Simulation, sondern es ist wirklich der Ernstfall. Und man weiß nie, was man erwarten muss. Also manchmal treffen wir auf Boote, die in einem verhältnismäßig guten Zustand sind, die erst vor wenigen Stunden von der Küste abgelegt haben und wo es keine großen medizinischen Notfälle gibt. Aber genauso treffen wir regelmäßig auf Boote, die bereits 4-5 Tage auf See verbracht haben bei Wind und Wetter, wo Kinder und schwangere Frauen an Bord sind, wo es vielleicht medizinische Notfälle gibt, Personen bereits bewusstlos sind oder die Flucht nicht überlebt haben.
Sie haben ja Frauen an Bord in Situationen erlebt, die für die meisten Hörerinnen und Hörer, aber auch für die meisten Menschen hier unvorstellbar sind. Gab es Begegnungen oder auch Gespräche, die Ihnen besonders deutlich gemacht haben, was Flucht für Frauen konkret bedeutet?
Ich glaube, jede Begegnung, die ich mit einer Frau hatte, hat es immer für mich irgendwie vor Augen geführt. Wir haben immer wieder alleinreisende Frauen an Bord, die oft auch schwanger sind. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sind teilweise Teenager, 16, 17, 18 Jahre alt, die in Libyen vergewaltigt wurden und eben schwanger diese Flucht begehen müssen, die keinen Kontakt zur Familie haben, die mit fremden Menschen auf diesen Booten sitzen. Und das nimmt mich immer persönlich auf jeden Fall besonders mit. Und genauso hatten wir auch einmal eine Frau an Bord, die mit zwei Kindern war. Ich denke mal so 3 bis 5 Jahre alt waren die ungefähr. Und die Frau, die hat den Women's Shelter gesehen, diesen Rückzugsort, den wir haben, und hat dann 4 Tage praktisch komplett dort verbracht, weil es das erste Mal war, dass sie einen Schutzraum hatte, wo sie sich sicher gefühlt hat, wo sie den ganzen Schlaf nachholen konnte der letzten Monate und Jahre, der ihr gefehlt hat, wo sie einen Moment des Rückzugs hatte. Und währenddessen haben wir als Crew und auch die anderen Geflüchteten auf die Kinder aufgepasst und sie hat da irgendwie voll vertraut, dass das jetzt ein sicherer Ort ist und sie die Kinder an Deck spielen lassen kann und ihr Ding machen lassen kann und sie einfach mal für einen Moment durchatmen kann.
Was hat es mit diesem Women's Shelter auf sich?
Das ist ein Bereich auf dem Boot, also ein kleiner Raum, der so mit Stockbetten, großen Stockbetten ausgestattet ist, der eben ein spezifischer Rückzugsraum ist für Frauen und Kinder. Das heißt, da dürfen keine Männer rein, sondern nur Frauen und Kinder bis zu einem bestimmten Alter. Und da können einfach Frauen ja für sich mal untereinander sein, sich ein bisschen fallen lassen. Das ist eine Art Safe Space für die wenigen Tage, die sie bei uns an Bord verbringen.
Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass Frauen in den Rettungsteams aktiv sind, insbesondere dann im Kontakt mit den geretteten Frauen?
ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also wir haben immer diverse Crews, verschiedene Nationalitäten, mit Alter von jüngeren Leuten bis älteren Leuten und eben achten wir auch immer auf den Geschlechterausgleich. Also so ein Drittel bis die Hälfte unserer Crew sind normalerweise Frauen und Flinterpersonen. Und das versuchen wir auch in den Rettungsteams wiederzuspiegeln. Wir haben zum Beispiel viele Frauen, die diese kleinen Schnellboote, mit denen wir tatsächlich die Rettung durchführen und die Menschen an Bord unseres großen Rettungsschiffes bringen, sind Frauen, die eben ja die Boote fahren. Und es ist zum einen wichtig, um gleich ein Zeichen zu senden, dass wir nicht die sogenannte libysche Küstenwache sind. Denn viele der Personen, die wir aus Seenot retten, die wurden bereits bei vorherigen Fluchtversuchen von dieser sogenannten libyschen Küstenwache, also libyschen Milizen, illegalerweise zurück nach Libyen gebracht, wo ihnen verschiedene Menschenrechtsverletzungen drohen. Und wenn sie sehen, dass aber Frauen an Bord dieser Schnellboote sind, dann zeigt sich ganz, ganz schnell, das kann nicht die sogenannte libysche Küstenwache sein. Und das hilft uns natürlich sehr, einer Massenpanik aus dem Weg zu gehen.
Kritiker und Kritikerinnen immer mal wieder, das geht bis in die gesellschaftliche Mitte hinein, behaupten, dass zivile Seenotrettung Menschen ermutige, die Überfahrt zu wagen. Was entgegnen Sie diesem Vorwurf?
Ja, der kommt immer wieder auf. Und es gibt inzwischen einige wissenschaftliche Studien, die eben das genau widerlegen, die herausgefunden haben, dass die Präsenz von ziviler Seenotrettung im zentralen Mittelmeer, wo wir aktiv sind, keinen Unterschied darauf macht, wie viele Menschen von der Küste ablegen und diesen Fluchtversuch begehen, sondern dass es eher von Einzelfaktoren wie beispielsweise Wetter oder politischen Veränderungen vor Ort abhängig ist. Und gleichzeitig haben diese Studien auch gezeigt, dass wenn zivile Rettungsschiffe nicht da sind, die Sterblichkeit sich erhöht. Das heißt, mehr Menschen ertrinken, wenn unsere Schiffe nicht vor Ort sind.
Menschen aus Seenot zu retten ist ja das eine, das dann öffentlich zu machen, was auf dem Mittelmeer geschieht, ist das andere. Warum ist es für Sie so wichtig, von den Erfahrungen der Menschen zu berichten, so wie heute hier bei Radio Dreieckland oder auch in anderen Medien?
Weil wir retten nicht nur, sondern wir setzen uns auch für eine politische Veränderung allgemein ein. Also die Rettung, das ist ja eine Art Symptombekämpfung, aber dass es keine sicheren Fluchtwege und kein staatlich koordiniertes Seenotrettungsprogramm gibt, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Das heißt, wir versuchen das auch umfassend anzugehen und auch für eine politische Veränderung uns einzusetzen. Und die Lage im zentralen Mittelmeer, die ist jetzt schon seit 10 Jahren mehr oder weniger die gleiche, dass dort tagtäglich Menschen ertrinken. Und es ist ganz schwer für uns geworden, in der Öffentlichkeit mit diesen Themen anzukommen und in die Medien zu kommen. Und es ist aber eben essentiell, dass die Menschen weiter hinschauen und auch PolitikerInnen verantwortlich dafür machen, was dort passiert, zu sagen, Europa schaut nicht weg, Deutschland schaut nicht weg, sondern wir setzen uns dafür ein, dass sich die Situation verändert.
Im Interview mit der Frankfurter Rundschau haben Sie kürzlich von einem strategischen Ertrinkenlassen der Geflüchteten im Mittelmeer gesprochen. Was genau meinen Sie damit?
Seenotrettung ist Pflicht. Also das schreibt das internationale Seerecht vor und genauso ist auch festgeschrieben, dass Küstenstaaten dafür zuständig sind, Rettungseinsätze in ihren zugewiesenen Rettungszonen zu koordinieren. Und dieser Verpflichtung kommen die EU-Staaten und auch Europa schon seit Jahrzehnten nicht nach. Das heißt, das ist Teil der EU-Abschottungspolitik, dass man diese Tote in Kauf nimmt und dass man aktiv wegsieht, damit diese Menschen eben gar nicht erst nach Europa kommen und hier einen Asylantrag stellen können. Genauso wird beispielsweise auch die sogenannte libysche Küstenwache durch EU-Steuergelder, aber auch durch Ausrüstung und Training unterstützt, damit die Menschen in Seenot illegalerweise abfangen und nach Libyen zurückbringen können und eben diese Menschen es gar nicht erst hierher schaffen.
Lassen Sie uns jetzt zum Schluss des Gesprächs nochmal auf die geflüchteten Frauen an Bord schauen. Wenn Sie sich an die erinnern, denen Sie auf der Humanity 1 begegnet sind, was wünschen Sie sich, dass die Menschen hierzulande in Deutschland über diese Frauen verstehen, bevor sie über Flüchtlingspolitik vielleicht auch vorschnell urteilen?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, dass es Menschen sind und keine Zahlen. Wir reden viel über Statistiken, über ja Zahlen, aber es sind Menschen wie Sie und ich, die diese Flucht begehen müssen. Und niemand wagt freiwillig die Überfahrt. Ich habe mit keiner Person je gesprochen, die gesagt hat, ich habe das freiwillig gemacht, weil ich mal schauen wollte, wie es in Europa ist, sondern die haben wirklich alle triftige Gründe, warum sie Libyen verlassen müssen. Und die wagen das nicht aus purem Übermut. Und genauso möchte ich auch nochmal sagen, dass die Personen, denen ich begegnet bin, unfassbar stark sind und dass das wirklich sehr resilient und inspirierende Menschen sind, gerade die Frauen und Mädchen, denen ich begegnet bin und dass es nicht einfach Opfer sind, sondern ganz, ganz beeindruckende Menschen und ich da auch immer selber für mich sehr viel rausziehen kann, wenn ich mich mit ihnen unterhalte.